Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Pflegenotstand, Armenspeisung, Altersheim, ein würdevolles Leben im hohen Alter. Das sind Fragen, die uns angesichts einer drohenden Zerreißprobe in unserem Sozialsystem gerade heute zunehmend beschäftigen. Fragen, auf die wir dringend Antworten finden müssen. Etwa neue Antworten? Vielleicht. Aber manchmal lohnt auch ein Blick zurück. Zurück um 100 Jahre zum neuen Frankfurt. Und was wir dort entdecken, lässt uns staunen. Willkommen im DDcast, dem Podcast des Deutschen Design Clubs. Yes, we care. So lautet der Titel einer aktuellen Ausstellung im Frankfurter Museum für angewandte Kunst über das neue Frankfurt und die Frage nach dem Gemeinwohl. Sie widmet sich dem Thema der Gemeinwohlpflege und Daseinsfürsorge, ihren Konzepten und Initiativen in den 1920er Jahren. Yes, we care. Ja, wir kümmern uns. Ja, wir pflegen. Bewusst angelehnt an Barack Obamas berühmte Worte. Yes, we can. Und das passt. Denn was in den 1920er Jahren in Frankfurt an architektonischen und gestalterischen Lösungen entstand, war tatsächlich ein großes kollektives Projekt für ein besseres Leben. Für ein besseres Leben breiter Bevölkerungsschichten. Unser heutiger Gast, Grit Weber. Sie ist Kuratorin der Ausstellung im MAK. Eine Ausstellung, die diese Ideen des neuen Frankfurt auf beeindruckende Weise sichtbar macht. Die Ausstellungsarchitektur ist reduziert im Design, klar in der Form und gerade deshalb so eindringlich. Und mit ihr spricht jetzt mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
Ja, wir sprechen heute über die aktuelle Ausstellung Yes, We Care, das neue Frankfurt und die Frage nach dem Gemeinwohl. Hallo, Grit.
Hallo, grüß dich.
Da steckt ja sehr viel drin in dem Titel. Das ist mein Yes, We Care, das neue Frankfurt und die Frage nach dem Gemeinwohl. Womit möchtest du denn ganz gern anfangen?
Und mit allem natürlich.
Ja, so bist du.
Ich habe auch immer gedacht, der Titel, der schlägt ja Brücken, ne? Einmal in die aktuelle Fragestellung von Care-Arbeit, was ja wirklich mit der Corona-Zeit nochmal so richtig uns um die Ohren geflogen ist. Und ich würde sagen, die Ausstellung hat dort ihre Geburtsstunde, also ihre intellektuelle Geburtsstunde gefunden. Und dann dachte ich, okay, wir haben das Jubiläumsjahr 2025 mit dem neuen Frankfurt. Da haben wir quasi die historische Ebene. Und Gemeinwohl ist gestern und heute und in Zukunft entscheidend und holt quasi dann einfach nochmal ganz viele Bereiche ab. Und das war für mich sehr lehrreich, die Ausstellung vorzubereiten, weil man am Anfang, wenn man sowas beginnt, ja noch gar nicht weiß, wo es hingeht. Also man schult sich quasi selber, mehr oder weniger. Und das war intensiv und hat sehr viel Spaß gemacht.
Das ist, dieses Yes, We Care, das wird ja jetzt, zum Beispiel im Design-Kontext wird es ja so als Social Design gelesen. Mhm. Kann man den Begriff Social Design anwenden auf das, was da vor 100 Jahren gemacht wurde? Oder wäre das so eine nachträgliche Interpretation?
Also es ist sicher anwendbar, obwohl ich mir natürlich klar war, dass der Begriff Social Design erst so seit 25 Jahren etwa so existiert. Und ich habe aber gedacht, genau das ist das, was ich in der Beschäftigung mit dem neuen Frankfurt immer so ein bisschen vermisst habe. Eben nicht nur die Architekten und eine Architektin zu betrachten, sondern eigentlich diese gesellschaftliche also Grundkonstellation der 20er Jahre, die ja tatsächlich durch diesen Krieg und die Inflation und natürlich auch das Erbe des Kaiserreichs sehr geschüttelt und gebeutelt waren. Und in dem Moment kann man ja sagen, wo quasi die Armut oder das Prekariat in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, hat quasi die Kommune und die junge Demokratie musste sie agieren. Und das fand ich natürlich sehr interessant, einfach auf Gruppen und Organisationen und Vereinigungen und Initiativen, aber auch Ideen zu schauen aus der damaligen Zeit und dann natürlich zu fragen, wäre das für unsere heutige Multikrise, die wir ja haben, ist das lehrreich? anwendbar vielleicht sogar oder vielleicht auch nicht anwendbar. Also das heißt, ich gehe eigentlich mit dem historischen Material um, zeigt das, und der Motor, also die Motivation, so eine Ausstellung zu machen, ist aber immer das, die Gegenwart.
Du hast ja, sag mal, Anfang der 20er Jahre, ich glaube 22 ist das so ein Achsenjahr, so wo die Faschisten in Italien an die Macht kamen, die Sowjetunion gegründet wurde, ich glaube die Türkische Republik auch gegründet wurde. Also wo praktisch der Erste Weltkrieg wirklich rum war und jetzt neue Systeme entstanden sind. Wie können wir denn von heute oder mit heutigen Maßstäben die politische Situation in dem damaligen Frankfurt verstehen? Also was war das für eine politische Gemengelage, in der das möglich wurde?
Also die Kommunalwahlen waren so angelegt, dass sie zugunsten der SPD in der Koalition mit der Deutschen Demokratischen Partei zustande kam. Frag mich jetzt nicht nach den anderen Prozentsätzen, hätte ich mich besser vorbereiten müssen.
Also das wäre ja ein bisschen argnördig, das meine
genau.
ich nicht.
Genau, ja, aber es ist natürlich so, dass eigentlich die sozialdemokratischen Ideen die Mehrheit im Stadtparlament hatten. Und dann kam es aufgrund dieser politischen Gemengelage eben auch zur Wahl von Ludwig Landmann, der Oberbürgermeister, der DDP, also demokratisches Parteimitglied war, nicht in der SPD, sondern eher in der, heute würde man sagen, die linksliberalen Kräfte. Und Ludwig Landmann war aber jemand, der schon als Wirtschaftsdezernent seit 1916 in Frankfurt tätig war. Er war Jurist, kommt aus einem jüdischen Haushalt, hat seine Sporen als Kommunalpolitiker in Mannheim verdient und ist dann quasi nach Frankfurt gekommen, hat quasi da schon vorausschauende Weichen gestellt für die Kommunalpolitik für das Ende des Ersten Weltkrieges.
Das ist damals ja eine Situation gewesen, in der genauso wie heute letztlich Frauen die Care-Arbeit gemacht haben. Die einzige Frau, die einem immer wieder präsentiert wird, ist Margarete Schütte-Lihotzky, eben die auch ihren Mann, Herrn Schütte, überstrahlt hat. Ungewöhnliche Figur. Aber es war eben nur eine von ganz wenigen, vor allem im Planungsprozess. Waren denn Frauen, sag ich mal, hinter den Kulissen in die Planung und den Entwurf dieser Gegenstände und Gebäude einbezogen? Also innerhalb der Ämter und wie auch immer der Verwaltung, oder waren die einfach vollkommen ausgeschlossen?
Also man müsste da wirklich nochmal im Beispiel oder im Detail schauen. Also der Diskurs, der in der Zeit des Neuen Frankfurt vor allen Dingen geführt wurde, war ja der guten Wohnung. Also der zugänglichen, der sozialen Stadt und einer wirklich einem Wohnungsangebot, was für alle Gesundheit auch bringen soll, das bezahlbar ist, auch für die einfachen Leute, die Wohnung nicht krank machen darf. Und diese Diskurse, die sind schon viel älter als in den 20er Jahren. Und an diesen Diskursen haben schon Ende des 19. Jahrhunderts sehr viele Frauen, Verbände mitgearbeitet, sehr viele Einzelpersonen, einfach wirklich schon große Diskurse in Gang gesetzt. Ich will jetzt nochmal ein originelles Beispiel bringen, nämlich ein Mensch namens Arminius hat 1874 ein Buch veröffentlicht, Die Großstadt in ihrer Wohnungsnot und die Grundlagen einer durchgreifenden Abhilfe. Also wie gesagt, 1874, hinter dem Namen Arminius verbirgt sich die Gräfin Adelheid Dona Poninska. Also eine fast vergessene Frau, die aber in dieser Publikation entscheidende Dinge schon formuliert hat, was bei der Stadtvergrößerung, Erweiterung, Urbanisierung für die Wohnungen vor allen Dingen der einfachen Leute eingerichtet werden muss. Zum Beispiel hat sie die Idee formuliert, es darf nicht länger als eine halbe Stunde brauchen, bis jemand in einer Grünanlage ist. Man muss quasi die Städte planen und nicht nur der freien Wirtschaft übereignen. Es sind vor allen Dingen eben die Wohnungen der einfachen Leute in Betracht zu ziehen, weil von dort aus natürlich auch ganz entscheidend die Krankheitserreger ausgebrochen sind. Das heißt, das sind alles so Entscheidungen, die natürlich im neuen Frankfurt Gesundheit der Wohnung in den 20er Jahren auch immer wieder eine Rolle gespielt haben. Die Erfahrungen sind aber eigentlich 50 Jahre alt.
Die hat ja in der Ausstellung sozusagen die Frau als Lehrerin, als Mutter, wie auch immer, dargestellt. Ist ja so, dass eben auch in den 20er Jahren Max Weber unter anderem über die alleinstehende angestellte Frau auch geschrieben hat. Also es ist ein komplett neuer Typus, den es also vor dem Ersten Weltkrieg gar nicht gab. Und diese verschiedenen, sagen wir mal so, jetzt mal nur typologisiert, Frauentypen, wie zeigst du das in der Ausstellung? Also wie kommt das vor? Spielt das eine Rolle?
Ich habe vor allem Gruppen natürlich mir angeschaut, also nicht einzelne Typen, weil die Typisierung der Frau, also würde ich einfach nicht übers Herz bringen. Aber ich habe natürlich geschaut.
Das ist der falsche Begriff.
Auf jeden Fall. Also so die Typisierung ist natürlich ein Begriff irgendwie auch aus den 20er Jahren. Da denkt man natürlich an August Sander und so weiter. Ne? Genau, oder Neurath und so weiter. Aber ich denke natürlich sofort in Bildern und denke an August Sander, der einfach so eine Typologie der menschlichen Gesellschaft anhand von Bildern, also Fotografien einfach erstellen wollte. Ich habe mir keine Typen angeguckt, sondern Gruppen und habe festgestellt, dass natürlich Frauen in verschiedener Weise versucht haben, Einfluss zu nehmen. Beispielsweise die Deutsche Hausfrauenvereinigung, die es dann in den einzelnen Städten als Untergruppen immer wieder gab. Das ist eine Gründung, die wirklich auch sich im Ersten Weltkrieg formiert hat, in dem Moment, wo die Arbeit der Hausfrau kriegswichtig wurde, weil natürlich die Ressourcen knapp wurden. Auf einmal kam die im Verborgenen getätigte Arbeit der Hausfrau plötzlich in die Öffentlichkeit. Und die Hausfrauen haben das natürlich genutzt, sind quasi aus ihrer Isolation herausgekommen. Und haben sich gesagt, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis und haben quasi diese wirklich absolut mitgliederstarke Vereinigung gegründet. Und die haben versucht, natürlich Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung von alles, was um den Haushalt sich drehende Gestaltung, also Architektur, aber eben auch Design, ja, einfach darauf Einfluss zu nehmen und haben das quasi in Forderungen gegossen und hatten aber auch bei bestimmten Ausstellungen, wo es um die Wohnung und ihre Inneneinrichtung geht, hier in der Messe Frankfurt beispielsweise, oder eben auch die Weißenhof-Siedlung, die Werkbund-Ausstellung 1927, da haben die total Einfluss genommen. Es wird immer wieder gesagt, dass sie wohl auch Einfluss nehmen auf die Gestaltung der Frankfurter Küche. Es gibt aber keine Belege. Es gibt keine Belege darüber. Ich glaube es eher nicht, dass es ihnen nicht gelungen ist, aber sie haben es versucht. Und die waren sehr wirkmächtig und haben natürlich, wo sie keinen direkten Einfluss hatten, hatten sie einfach ihre Reklamefähigkeit genutzt und hatten Forderungen aufgestellt und waren durch ihre Mitgliedsstärke einfach recht wirksam, sind aber dann 1933 haben sich aufgelöst und sind geschlossen quasi in die neue rechte Politik einmarschiert. Das war im Prinzip so eine Frauengruppe, die eher anfällig gegenüber rechts war, muss man dazu sagen. Und dann gibt's aber noch Genossenschaften, Baugenossenschaften. Und das waren Bauherrinnen in Frankfurt, die mehrere Wohnbauprojekte für die alleinstehende Frau getätigt haben, weil die eben auf diesen kommunalen Wohnungsbaumarkt überhaupt keine Chance hatte. Die waren einfach angehalten, in ein Heim zu wohnen, was natürlich keine individuelle Entfaltung ermöglicht, geschweige denn Herrenbesuch und so weiter. Das war ja alles sanktioniert. Und die waren aber quasi, das waren Lehrerinnen, Gymnasiallehrerinnen, also relativ gut ausgebildet, für die damalige Zeit besonders, und ökonomisch unabhängig. Und die haben zugesehen, dass sie natürlich sich Wohnungen von dem Bernhard Hermkes entwerfen lassen.
Wenn man jetzt betrachtet, die Bauformen, die da relevant waren, um eben auch insbesondere den Frauen oder den Anforderungen der Frauen, dem Tagesablauf, den Arbeitsverpflichtungen auch der Frauen entgegenzukommen. Was ist denn da Neues entstanden? Oder wie wurde da Vorhandenes, Bekanntes neu kombiniert?
Also ich würde mal zugespitzt sagen, die begonnene Doppelbelastung durch die zunehmende Berufstätigkeit der bürgerlichen Frau. Also die proletarische Frau hat immer die Doppelbelastung gehabt. Aber dass die bürgerliche Frau diese Doppelbelastung hatte, ist ein Ergebnis des Ersten Weltkriegs und der Verarmung der Mittelschicht. Und die sollte entlastet werden, aber nicht, dass man sozial was ändert, sondern dass man eigentlich den Haushalt technisiert, rationalisiert, technisiert. Das ist kurz so zu sagen. Das heißt, es gab ja einfach technische Entwicklungen, Elektrifizierung der neu gebauten Wohnungen in Frankfurt, Gasanschluss und so weiter. Und das sollte quasi die Erleichterung bringen und hat sie ja auch gebracht. Noch viel stärker sollte aber, würde ich mal sagen, die Umerziehung der Frau zur neuen Frau das Ganze leichter machen, dass sie natürlich diese Arbeitsabläufe der Industrie, also diese rationalisierten Handgriffe aus der Fließbandarbeit der Industrie letztlich in den Haushalt mit überträgt. Und da haben wir ganz schöne Beispiele in der Ausstellung an Filmen, wo einfach gezeigt wird, wie die neue Frau natürlich in der Frankfurter Küche kocht. Aber wir haben auch einen Tagesablauf der Hausfrau, wo also keine freie Minute. Da ist im Prinzip also eine permanente Beschäftigung mit dem Haushalt. Und das wollen wir natürlich nicht.
Das sind in der Ausstellung wird ja auch deutlich, dass das Frankfurter Judentum eine unglaubliche Bedeutung für die soziale Infrastruktur hatte, also indem sie jüdische Stiftungen oder eben auch direkte Spenden für Altenheime, für Krankenhäuser und zwar eben auch für solche Einrichtungen, die nicht nur jüdische also Besucherinsassen, wie auch immer, hatten. Das ist ja ein ganz außerordentliches Phänomen. Am Beispiel des Buttgeheims, können Sie das gleich mal erklären, also, aber das ist jetzt ein spezielles Ding. Es ist leider eben auch auf eine tragische Art und Weise nachher
abgewickelt worden. Genau. Also es gab schon im 19. Jahrhundert sehr viele jüdische Stiftungen, die schon früh immer offen waren für christliche Bewohnerinnen und Bürgerinnen von Frankfurt. Und also Henry Buttge hat viel Geld verdient und hat es eine Stiftung gegründet, die eben vor allen Dingen verarmten jüdischen Mitbürgern zuträglich werden sollte und unter anderem eben auch dieses Alten- bzw. Wohnheim für ältere Menschen. Im Prinzip ist dieses Heim so berühmt geworden, weil es einfach einen Wettbewerbs Entwurf war, der einfach den ersten Platz hatte und Grundrisse entwickelt hat, die sehr modern waren, weil sie ganz klein konzipiert waren und trotzdem eine kleine Wohnung und eine große Fläche an Gemeinfläche einfach zur Verfügung gestellt hatte. Und das ist ein Entwurf, der einfach also in der damaligen Fachpresse sehr positiv besprochen wurde als an zukünftige Wohnformate und soweit ich weiß auch beim Siam-Kongress dann eine große Rolle spielte, weil der Siam-Kongress sich für die Wohnung für das Existenzminimum eingesetzt hatte. Also man hat versucht, die Wohnung zu verkleinern, damit die Baukosten geringer werden. Und Henry Buttge war einfach ein fortschrittlicher Geist und hat quasi war offen für diese neue Bauform und hat quasi dann diese Gründung vor allen Dingen mit einer avantgardistischen, sehr jungen Architektengemeinde umgesetzt.
Und wie ist es dann zu Ende gegangen? Weil das gibt's ja nicht mehr, das Buttge in der Form.
Doch, das Buttgeheim gibt es noch, aber nicht mehr am alten Standort in der Hanseallee, sondern in Seckbach. Mhm. Das heißt, ab 33 sind alle jüdischen Stiftungen eingestampft worden. Die deutschen Stiftungen haben diese jüdischen Stiftungen quasi kassiert. Und es hat viele Jahrzehnte gedauert, bis man diese Spuren wieder ausfindig machte. Und es gibt also den alten Status des Gebäudes, dieses Buttgeheims aus den N20er Jahren gibt es ja noch. Und da ist ein privates Altenheim drin. Nicht mehr das Buttgeheim, was man ja auseinanderhalten muss sozusagen. Das ist jetzt ziemlich speziell, oder?
Ich finde es gut. Ja? Also für mich ist dieses Thema mit dem Buttgeheim deshalb interessant, weil es natürlich abgewickelt wurde, weil es eben auch ein jüdischer Investor oder Stifter war. Mhm. Und weil es auch gleichzeitig eben ein Ausdruck dessen ist, dass die diese Gruppe von jüdischen Stiftern eben auch extrem moderne Architektur also genutzt haben. Sie haben im Grunde gesagt, wir wollen wirklich eine Cutting-Edge-Lösung hier haben für eben die alten Schwachen und Armen. Das ist ja eine Entscheidung, da steht ja was dahinter. Also eben auch eine bestimmte Vorstellung von sozialer Integration, von Verpflichtungen und so.
Genau, was aber auch aus dieser Religion, also eigentlich noch aus dem Erbe der Barmherzigkeit, im Christentum würde man das Barmherzigkeit nennen, im Judentum hat es eine eigene Begrifflichkeit, die ich jetzt hier nie aus der Tasche zaubern kann, die wir aber im Katalog natürlich thematisieren. Das heißt, das kommt schon aus diesem sozialen Gedanken, der natürlich bis ins Ende des 19. Jahrhunderts stark eben von religiösen Gemeinschaften auch getragen worden. Und eigentlich durch die Modernisierung der Kommunalpolitik ist das quasi in die öffentliche Hand hinübergegangen, sozusagen.
Was ich sehr interessant fand, hat der Text von der Architektin und Hochschullehrerin Gabu Heindl, die eben in ihrem Text mit ihrem stets sehr radikaldemokratischen Ansatz darauf eingeht, dass die Stadt in 20er Jahren, um diese Siedlungen überhaupt möglich zu machen, also zum Mittel der Enteignung gegriffen hat, was sonst wäre es gar nicht möglich gewesen. Und es ist ja heute so, dass die Städte praktisch nicht mehr bewegungsfähig sind, weil sie eben nicht enteignen oder weil sie eben auch teilweise zu zögerlich sind oder im allerschlimmsten Fall außerordentlich viele Wohnungen verkauft haben an private Betreiber. Das ist immer so ein Punkt, also diese Politik baute auch darauf auf, dass die Stadt eben, in dem Fall unter Landmann wurde ja schon genannt, das war ja nicht mal ein Sozialist, eben unter einem eher konservativen Oberbürgermeister gesagt hat, wir müssen dieses Land da draußen vor der Stadt enteignen, sonst schnüren wir uns hier selbst die Gurgel zu.
Mhm. Genau, wobei ich da so ein bisschen noch relativieren muss, weil also ich habe auch da Rückfragen gehalten, wie viel ist denn enteignet worden? Da gibt es natürlich einen Text von Ernst May, der sagt 32 Hektar, was jetzt nicht so viel ist. Es geht aber um dieses Niddertal. Das war auch die Stadt mit eigenen, also mit kommunalen landwirtschaftlichen Flächen beteiligt. Also das heißt, es gibt erstmal die Umwidmung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland. Es gibt Enteignungen und beziehungsweise vor allen Dingen Androhung von Enteignungen. Und dann die Besitzenden hatten damals dann irgendwie gedacht, okay, wir verkaufen es doch zu dem mäßigen Preis, wir spekulieren nicht, sondern wir da gibt es das Mittel der Enteignung, wir wissen, dass dieses Schwert über uns hängt, dann verkaufen wir lieber und das war jetzt auch nicht so ein ganz schlechter Verkaufspreis.
Ja gut, aber das ist eine Methode, wie man an das Land kommt. Also 32 Hektar ist ja auch nicht wenig. Also
wenig ist es auch nicht, aber nur um das ein bisschen zu relativieren, wie viel war das eigentlich? Also ich finde, was man eigentlich dazu erkennen kann, ist einfach, dass es einen politischen Willen gab.
Absolut.
Ne? Und den kann man ja dann noch weiter fortsetzen, zum Beispiel bei der viel zitierten Hauszinssteuer, die 1924 eingeführt wurde, in Deutschland, in Gesamtdeutschland, eine Besteuerung des Altbesitzes auf Wohnung. Und diese Steuer, also diese eingenommenen Millionen, sind dann quasi in ganz Deutschland für den Wohnungsbau eingesetzt worden. Das war eine Umverteilungssteuer. Und es gab eine Vermögenssteuer ab 1922.
Die soll es hier auch wieder geben. Die sind jetzt seit 97 sozusagen auf Eis gelegt. Aber die Thematik dieses Machens und Tuns und Bauens und so weiter möchte ich mal ganz gerne an dem Spruch entlang entwickeln, dass das Bauhaus angeblich die Akademie der Moderne war und Frankfurt die Werkstatt der Moderne. Das kommt ja aus eurem Haus. Mhm. Und das ist ein wunderbarer Spruch. Also das Bauhaus war die Akademie, also wurde halt geforscht und so. Und Frankfurt war die Werkstatt, da wurde einfach 20.000 Wohnungen gebaut, da wurden gebaut und gebaut und gebaut. So. Und dieses Bauhaus-Thema, das haben wir jetzt noch gar nicht berührt, ist natürlich hier auch sehr stark drin. Also ein bestimmter Stil, bestimmte Haltung, eine bestimmte, auch Umgangston, der mit dem Bauhaus zusammenhängt.
Na gut, es ging, also Bauhaus war eine Schule und hat natürlich, was Architektur anbelangt, experimentiert sozusagen. Aber wenn man sich mal anschaut, welcher junge Architekt, der in Frankfurt gebaut hat oder welche junge Architektin, die in Frankfurt gebaut haben, kam aus dem Bauhaus. Niemand. Niemand. Es kamen natürlich ein paar Lehrende, die dann an der Frankfurter Kunstschule tätig waren. Die kamen aus dem Bauhaus. Aber es gab natürlich einen regen Austausch. Und Gropius hat ja auch in Frankfurt dann die Siedlung am Lindenbaum noch mitentwickelt und so weiter. Also es gab diesen Austausch. Ich will aber den Blick nicht nur aufs Bauhaus lenken, sondern auch mal nach Holland, weil Holland war sehr interessant für den Städtebau. Die ganze Amsterdamer Südstadt ist in den 20er Jahren gebaut worden. Der Stil und so weiter, also das waren ja auch so experimentelle Umgangsformen. Und was ich auch noch sagen will, dass vor allen Dingen der Wohnungsgrundriss ja ein entscheidender Moment war, der in Frankfurt, also es gab ganz viele unterschiedliche Wohnungsgrundrisse, die immer im Blick hatten, dass quasi die Wohnung so geschnitten war, dass man mit relativ wenig Fläche eine gute Wohnung hinbekommt und in Abwechslung vor allen Dingen mit dem Außenraum. Also die Wohnungen wirkten oft nicht so klein, weil sie relativ große Fenster hatten und die gingen nicht an die nächste Hauswand, sondern ins Grund. Grüne, wenn es dann gewachsen ist, natürlich erst. Ne? Also, aber es war im Prinzip, die Siedlungen in Frankfurt sind immer im Zusammenspiel mit der Grünfläche, mit dem Außenraum geplant worden. Und es gab durch die Entscheidung, wir machen ein Flachdach, ich würde mal schätzen, 90% der Gebäude in Frankfurt sind mit Flachdach ausgestattet gewesen. Terrassen, Freifläche und so weiter. Also das war quasi das Credo. Mhm. Und das Gebäude sollte an sich nicht nur eine Behausung sein, sondern ganz viele Angebote auch an die Gesundheit liefern und ein gutes Wohnen. Also das war wirklich eine gute Wohnqualität und ausgestattet mit Radioempfang, mit fließendem Wasser, mit Elektrifizierung und so weiter. Also das waren sehr gute Wohnungen. Klein aber. Das ist immer noch die Kritik quasi, die man an Frankfurt formulieren kann.
1924 ist ja auch das erste Hörspiel überhaupt in Frankfurt geschrieben und aufgeführt worden. Und das beschäftigt sich mit einer Sendestörung.
Genau.
Also das ist ja auch typisch selbstreferenziell.
Absolut, genau. Hans Flesch. Wunderbar.
Was ich ganz witzig finde, ist eben auch diese Parallelität dieses also 125 Kilometer entfernten Darmstadt, wo eben diese unglaubliche Jugendstilanlage entstanden war, Anfang des Jahrhunderts, zu Frankfurt. Die haben sich natürlich ständig ausgetauscht, aber das waren Orte, die miteinander zu tun, in jeder Hinsicht miteinander zu tun hatten. Und das für mich kurios ist, dass der Großherzog Ernst Ludwig und Ludwig Landmann genau dasselbe Geburtsjahrgang, 1868 sind. Mhm. Also den einen identifiziert man mit einer ganz anderen Zeit als den anderen.
Das ist wirklich interessant, das wusste ich auch
und
nicht.
Ich denke mal, wenn man das zusammendenken sagt, da war eben so eine Atmosphäre von etwas Modernem, Radikalem, ganz anderem, war irgendwie so in der Gegend präsent. Und das ist im Grunde auch das, was wo ich mir zumindest glaube, erklären zu können, wieso das auch so aufgenommen wurde von der Bevölkerung. Die waren eben auch gewohnt, zumindest aus der Nachbarstadt, dass sowas gemacht wird, dass etwas ganz Neues gemacht wird.
Ja, wobei es gab auch viel Beschwerde, ne, dass die Wohnungen so klein sind und so weiter. Also man sieht, die Leute sind in die Wohnungen gezogen, weil sie keine andere Wahl hatten. Mhm. Also es war ein riesen Wohnungsmangel und ich setze die Verbindung mit dem neuen Frankfurt nochmal so ein bisschen breiter. Es hat natürlich mit der Industrialisierung, mit der Urbanisierung auch noch im 19. Jahrhundert viel zu tun. Ganz viele Strukturen, auf die auch das neue Frankfurt aufbaut, sind quasi vorher schon entwickelt worden. Und ein Hinweis ist natürlich nochmal der Blick nach England. Niederlande habe ich schon erwähnt, aber der Blick nach England ist ein ganz entscheidender, dass da die Gartenstadtbewegung schon quasi in der Architektur angekommen war und dass natürlich Ernst May in England einige Jahre gearbeitet hat und dort natürlich diese Ideen mit nach Frankfurt, also über Breslau sozusagen dann wieder nach Frankfurt mitgebracht hat. Also es gab verschiedene Ansätze und vor allen Dingen gab es das Bewusstsein, dass das Kaiserreich und dieses Verlassen auf den privaten Wohnungsbau, dass das gescheitert ist und dass man, also es gab einfach ganz viele Argumente, dass das Alte wegkommen muss. Und wie das Neue aussah, naja, das war ja noch relativ unklar und aber solange es ein praktisches Problem, nämlich wie der Wohnungsnot, wenn das gelöst ist, dann ist das ja quasi willkommen. Und das Verrückte ist ja, dass sehr viele Leute in diesen Wohnungen sehr lange gelebt haben, des neuen Frankfurt. Sie sind eingezogen und haben also ihr ganzes Leben in dieser Wohnung verbracht. Also das sind ja Indizien, und da müsste man noch mal viel stärker in den Gebrauch forschen. Das haben wir gar nicht so stark gemacht bisher.
Du bist ja, das mal zu dir auch, du bist ja eine sehr energetische Person, das haben die Hörerinnen ja wahrscheinlich schon gemerkt. Du bist auch ziemlich begeistert für deine Arbeit, also sozusagen, sonst würdest du das, was du machst, ja auch gar nicht machen, also diese innere Begeisterung. Und du stehst ja mit der Arbeit wirklich immer im Licht der Öffentlichkeit. Wieso bist du denn überhaupt an das MHK gegangen?
Ich finde, also mich hat schon immer Museum fasziniert. Und das MHK, Museum Angewandte Kunst, kann ja, wenn man diesen Titel ernst nimmt, sehr viel vereinigen. Wir haben natürlich eine Sammlung, es gibt auch eine Designsammlung, die ich ja quasi auch pflege und mit aufbaue oder weiter ausbaue und weiterentwickle. Aber in dieser Gegenüberstellung von verschiedenen Künsten, sage ich mal, die sowohl aus dem Schöngeistigen kommen, aber auch eben diesen praktischen Zugriff haben. Das finde ich total interessant. Und das ist, finde ich, total aktuell. Und da sind auch dann der Blick quasi in die 20er Jahre ist ein guter Lehrmeister oder eine Lehrmeisterin sozusagen, weil da es ganz klar war, dass natürlich die Künste sich mit dem Alltag verbinden müssen. Dass quasi der Künstler nicht mehr in einem abgeschiedenen Atelier arbeitet und seiner individuellen Begeisterung folgt, sondern dass er quasi einen gesellschaftlichen Auftrag hat. Und das finde ich irgendwie interessant. Und das macht natürlich dann diesen Weg auch übers Design nochmal sehr spannend.
Du hast ja, also in dieser Funktion, in der du im Museum tätig bist, natürlich bist du eine richtige Schnittstelle auch zur Frankfurter Gesellschaft, zum städtischen Leben. Bei der Eröffnung von Yes We Care waren eben auch Amtsleiterinnen da, also das heißt, also die Ämter sind da eben auch Teile. Das heißt, das sind sehr, sehr viele Schnittstellen. Und welche Rolle spielt aber dann doch, wenn man jetzt mal fragen darf, also Frankfurt, also das Frankfurter Leben und die Frankfurter Gesellschaft konkret für deine Arbeit?
Naja, gut, es ist einfach also es gibt noch andere Themen, die mich außerhalb von Frankfurt auch interessieren. Aber in Frankfurt hat man halt das Glück, dass man natürlich die Orte da liegen hat. Also wenn ich natürlich sage, okay, ich beschäftige mich beispielsweise mit dem neuen Frankfurt, dann kann ich in diese Siedlungen fahren. Sie sind ja noch da. Und ich kann natürlich dort vor Ort sehen, wie sie heute aussehen. Und kann natürlich die Qualität beispielsweise vom Entwurf, was ja ein Indiz für Design ist oder für Architektur, sozusagen in dem Falle, kann ich ja sehen, wie es dann in den weiteren Gebrauch Bestand hat. Also wie nachhaltig ist das Ganze. Und das ist natürlich ein großes Glück. Ich finde aber, ich würde mal behaupten, ich kann das in jeder Stadt auch, also weil ich einfach spannend finde, was Leute machen. Und ich liebe das an Frankfurt, weil es einfach eine offene Stadt ist. Ich mag einfach diesen praktischen Zugriff, dass man hier sehr gut arbeiten kann.
Das ging mir auch so, als ich nach Frankfurt gekommen bin, dass ich das Gefühl hatte, wenn man hier was bespricht, dann gilt's auch.
Ja, irgendwie schon, oder? Also ich fand das auch mal toll, dass, sagen wir mal, die eigene Herkunft eine untergeordnete Rolle spielt. Es war eher anregend sozusagen, aber Hauptsache, es geht darum, lass uns was zusammen machen. Und das begleitet mich eigentlich schon seit 30 Jahren mindestens, und das finde ich toll.
Das hast du neben dieser Zeitachse eher noch für die vorletzte Frage aufgemacht, nämlich das ist vielleicht eher für Studierende interessant, die darüber nachdenken, ins Museum zu gehen, nämlich welchen Weg bist du denn gegangen? Also und wann hattest du das Gefühl, dass du angekommen bist und wirklich was bewirken kannst? Also in welcher Position?
Eigentlich in allen. Man kann überall bewegen, und es geht eher so darum, dass man sich vielleicht auch so, ich mich auch nochmal entwickeln wollte und nochmal woanders reingucken wollte. Aber ich komme ja aus dem Journalismus, und ich würde mal behaupten, auch im Studium habe ich schon ziemlich bewegt, irgendwelche Seminare irgendwie tatkräftig. Also man kann ja überall was bewegen, wenn man sich eben nicht wegduckt oder so, ne? Sondern wenn man tatsächlich auch so im Widerspruchsgeist sich bewegt und sich zeigt, zeigt auch, wer man ist und als Persönlichkeit sich zeigt, was einem interessiert, für was man brennt und was man liebt einfach auch. Also ein intrinsisches Motivationsgerüst. Und angekommen bin ich noch gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass ich noch ganz am Anfang bin.
Ja, wir sind jetzt am Ende. Ich habe ja noch immer die berühmte Frage, was ist gut? Die würde ich ja ganz gerne noch stellen.
Was ist gut? Ich kann vielleicht gegenteilig sagen, es ist nicht immer das gut, was sich sofort gut anfühlt. Ich finde, Dinge sind gut, die, wo viele Menschen was dafür haben, also davon haben, also die Profiteure eine große Gruppe sind. Und es ist gut, wenn die Dinge irgendwie mit Herzblut passieren und dass sie auch Bestand haben, also dass sie nicht sofort wieder beiseite geschoben werden, sondern dass sie immer wieder ein Gehalt haben, der quasi beispielsweise die nächste Generation noch interessant erscheinen könnte. Also ich denke da zum Beispiel, es ist gut, dass wir ein Museum oder mehrere Museen in Frankfurt haben, die eine Sammlung haben, um einfach einen materiellen Rückhalt zu haben. Das ist gut. Und dass der Mensch sich immer wieder hinterfragt, was er beispielsweise anderen wegnimmt und dass das nicht gut ist.
Ja, Grit, wir haben ganz offensichtlich nur einen ganz kleinen Teil von den Ausstellungsthemen bearbeitet, aber dann auf der anderen Seite einen großen Teil von deiner Weltwahrnehmung. Also ich habe mich aber sehr, sehr wohl gefühlt in dem Gespräch.
Ich mich auch, danke.
Das war Grit Weber im Gespräch mit Georg-Christoph Bertsch. In der kommenden Sendung dann treffen wir auf Ina von Rumor und Claudia Herling vom International Gender Design Network. Dann geht es darum, wie gendersensibles Design mitten im kulturellen Backlash kreativ nach vorne schaut. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche, eure DDcast-Redaktion.